Ihr lieben Schwestern und Brüder, liebe Gemeinde, liebe Freunde, es ist schön für mich, mal wieder hier zu sein in der Gemeinde. Ich freue mich, mitzubekommen, dass die Kommunikation scheinbar gut ist. Wenn man die Lautstärke so in den Pausen beobachtet, dann hat man sich viel zu sagen und ich denke, dass das eine gute Sache ist. Wie ihr wisst, möchte ich über das Wort Gottes sprechen. Im Gegensatz zu dem, wie unsere Worte sind. Wir machen oft viele Worte kommen auf uns zu. Wir wohnen seit ein paar Jahren so auf dem Dorf. Und da bin ich manchmal erstaunt darüber, dass wenn man nach Hause kommt, der Briefkasten genauso aussieht wie in der Großstadt. Das heißt, viel Literatur ragt da heraus. Und wenn ich den Briefkasten leere, dann schaue ich das mal durch. Und oft ist es so, dass alles, was ich aus dem Briefkasten nehme, in die Ablage, wie wir früher gesagt haben, P kommt, Papierkorb. Es gibt eine Inflation der Worte. Und alles, was als Massenware auf uns zukommt, ihr Lieben, ist letztendlich im Einzelnen wenig wert. Wir werden überschüttet mit Informationen. Wir treten auf die Straße, überall ist Werbung. Wir machen das Radio an oder wir kommen irgendwo hin, überall läuft die Information, das Fernsehen. Wie viel Informationen kommen auf uns zu? Und dann, immerhin danach, danach fragt, was war denn die Information? Dann stellt man manchmal fest, dass man die Nachrichten, die man gerade gehört hat, dass man den Inhalt auch in einer komprimierten Form kaum wiedergeben kann. Ein Zeichen dafür, wie wir mit Worten, die auf uns einströmen, auch wenn sie gewollt sind, umgehen. Ich habe das gestern gerade wieder gemerkt, wir waren schon lange im Auto unterwegs und dann zur bestimmten Zeit schnell die Nachrichten angemacht. Ja, was haben Sie eigentlich gesagt? Es ist so. Worte sind manchmal wirklich nur Schall und Rauch. Schlimm ist es, wenn man uns etwas Gutes, wie wir es im Augenblick empfinden, zusagt. Wenn uns jemand etwas verspricht und wenn es dann nicht eingehalten wird. Wenn Oma und Opa etwas versprechen, ich fahre da und dorthin in Urlaub und wenn ich wiederkomme, bringe ich dir was mit. Und wie sieht's aus, wenn dieses Versprechen nicht eingehalten wird? Ihr Lieben, wie sieht es aus, wenn wir vielleicht sogar als Verantwortungsträger unserer Gemeinde den Heranwachsenden etwas versprechen und aus welchen Gründen auch immer dieses Versprechen nicht einhalten? Der das erfährt, ist verletzt. Und er wird für alle Zeit sehr vorsichtig sein, dieser Person gegenüber, wenn sie ihm etwas zusagt, etwas verspricht. Denn man weiß ja nicht, was wirklich Sache ist. Und wir hüten uns alle, ihr Lieben, zumindest unbewusst, vor Verletzungen. Wir hüten uns davor. Und deshalb, wo so viel versprochen wird heute in unserer Zeit, gehen wir damit sehr vorsichtig um. Von Konrad Adenauer wird gesagt, dass er gesagt haben soll, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Und wenn ich an die vorletzte Bundestagswahl denke, da sind, wie üblich, große Versprechungen gemacht worden. Und eine Partei hat gesagt, wenn ihr uns wählt, dann gibt es in diesem Bereich keine Steuererhöhung. Und kaum waren sie im Amt, da hatten wir ein paar Prozent mehr. So gibt es Zyniker, die sagen heute, wenn ein Politiker, ich möchte jetzt hier also keine Klassenschelte da erteilen, nur als Beispiel, wenn ein Politiker was verspricht, dann denke die das Gegenteil, das wird eintreten. Ihr Lieben, wir sind so geprägt, dass wir sehr vorsichtig sind mit den Worten, die uns gesagt werden. Und als ich so meine Bibel las, da ist mir bewusst geworden, dass das scheinbar nicht ein Phänomen unserer Tage heute ist, sondern dass das eine uralte Sache ist. Das steht sogar in der Bibel drin. Ich lade euch ein, wenn ihr die Bibel dabei habt, dass ihr sie hervorholt. Und wir werden den einen oder anderen Text kurz lesen. Ich möchte nicht auf den Sachzusammenhang groß eingehen, weil ich denke, dass diese Begebenheiten, aus denen ich sie herausnehme, geläufig und gut bekannt sind. Ich beginne also mit 2. Mose. Im 2. Buch Mose wird die Berufung dieses Mannes beschrieben. Mose, diese große Persönlichkeit, herausragende Persönlichkeit im Volke Israel bis heute. Und dort im Zusammenhang mit dieser Berufung lesen wir im 2. Mose Kapitel 3. Ich möchte nur so einen kleinen Bereich lesen, damit wir auch emotional dort so ein bisschen hineinkommen. 2. Mose Kapitel 3, Abvers 15. Und Gott sprach weiter zu Mose: So sollst du zu den Israeliten sagen. Es stand nämlich diese Frage im Raum, ja, was soll ich denn sagen? Irgendjemand muss mich doch geschickt haben. Ich muss doch von jemandem Auftrag bekommen haben. Was für ein Gott ist denn das? Ihr Lieben, wir vergegenwärtigen uns nicht, dass zur Zeit Moses in Ägypten über 1500 Götter gegeben haben soll. Unvorstellbar. Wer schickt dich denn nun? So sollst du zu den Israeliten sagen: Der Herr, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs, hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name auf ewig, mit dem man mich anrufen soll von Geschlecht zu Geschlecht. Darum geh hin, versammle die Ältesten von Israel und sprich zu ihnen: Der Herr, der Gott eurer Väter, ist mir erschienen, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs, und hat gesagt: Ich habe mich euer angenommen und gesehen, was euch in Ägypten widerfahren ist, und habe gesagt: Ich will euch aus dem Elend Ägyptens führen in das Land der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Hiviter, Jebusiter, in das Land, darin Milch und Honig fließt. Und sie wählten auf dich hören. Bis dahin. Das Volk, versklavt, schrie zum Herrn, der Herr möge sie doch befreien. Und hier erhält Mose den Auftrag, dem Volk zu sagen: Jawohl, ich stehe zu meinem Wort. Ich habe das schon den Vätern versprochen, Abraham, Isaak und Jakobs, dieses verheißene Land. Und jetzt ist es soweit, geh hin und sag es ihnen. Sie werden dir glauben. Mose war ja eine ganze Zeit weg, ne? Wissen uns, war in der Wüste. Und jetzt kommt er. Und sie werden dir glauben, sie werden dir vertrauen, das Wort werden sie annehmen. Und Mose, der kannte ja sein Volk. Er wusste ja genau, was da los war. Er war gelehrt in aller Weisheit der Ägypter, das war kein Dummkopf. Der wusste, was Sache war. Gott sagt: Sie werden dir glauben, sie werden auf dich hören. Was sagt Mose? Kapitel 4, Vers 1. Mose antwortete und sprach: Siehe, sie werden mir nicht glauben und nicht auf mich hören. Ihr Lieben, ich möchte nicht sagen, was ist der Mose für Mann gewesen, so ein Böser und so weiter, überhaupt nicht. Wir sprechen und denken heute so ein bisschen darüber nach, über das Wort. Auf der einen Seite ist das Wort der Menschen, mein menschliches Wort, dieses schwache Wort. Und auf der anderen Seite ist das Wort Gottes. In der Regel höre ich nur Worte von Menschen. Und wir hatten eingangs das so ein bisschen angekratzt, wie man mit Worten umgeht. Letztlich, um sich auch selbst zu schützen, nicht verletzt zu werden. Und jetzt kommt Gott und sagt zu Mose, hör mal, sie werden dir glauben, wenn du denen das sagst, was ich dir gesagt habe. Mose sagt, kannst du vergessen. Ein weiteres Beispiel. In Richter, Kapitel 6. In Richter, Kapitel 6, haben wir von Gideon etwas niedergeschrieben. War also die Zeit der Richter. Der König war noch nicht da. Wir haben ja in der Tagesbetrachtung auch so ein bisschen, Hannah, ne, in dieser Zeit spielt das so im Großen und Ganzen hinein. Es war eine ganz schwierige Zeit. Und die Midianiter, umliegende Völker, die waren ja gar nicht so dumm. Die haben die Israeliten arbeiten lassen, sprich ihr Feld bestellen lassen. Backern, Saat ausbringen, wachsen lassen, Ernte einbringen lassen, vielleicht auch noch dreschen lassen. Und wenn das soweit war, dann sind sie gekommen und haben das alles weggenommen. Und im nächsten Jahr war genau das Gleiche. Und der Gideon, der hat das gesehen und hat gesagt, mir passiert das nicht, sage ich einfach mal so. Und er hat also in aller Heimlichkeit, in aller Stille, im Versteck, auf der Tenne heißt es im Text, sein Getreide gedroschen. Mitten da hinein, in seine Arbeit, begegnet ihm der Engel des Herrn. Also Richter, Kapitel 6, Vers 11. Richter 6, Vers 11. Und der Engel des Herrn kam und setzte sich unter die Eiche bei Ophran, die gehörte Joasch, dem Abiesriter. Und sein Sohn Gideon drosch Weizen in der Kelter, damit er ihn berge vor den Midianitern. Da erschien ihm der Engel des Herrn und sprach zu ihm, der Herr sei mit dir, oder der Herr ist mit dir, du streitbarer Held. Gideon aber sprach zu ihm, ach mein Herr, ist der Herr mit uns? Warum ist uns dann dies passiert? Stellt euch vor, ihr seid mitten in der Arbeit. Ist ja Knochenarbeit, ne? Erntearbeit. Er ist mitten dabei. Und auf einmal dieser Einbruch der himmlischen Welt in diese Welt. Der Engel des Herrn kommt zum Gideon. Und sagt Gideon, du Gesegneter des Herrn. Ihr Lieben, ich habe noch nie eine Begegnung mit dem Herrn gehabt auf diese Art und Weise. Ich weiß nicht, ob einer von euch den Engel des Herrn mitten bei seiner Arbeit auf einmal erlebt hat, den angesprochen hat. Ich weiß auch nicht, ob ihr darüber nachgedacht habt, schon mal, wie es wohl wäre, wenn euch das passieren würde. In der Schrift werden ja wiederholt solche Begegnungen beschrieben, wie es ist, wenn Gott den Menschen begegnet. Den Propheten, da lesen wir es öfter. Der Engel des Herrn begegnet hier dem Gideon und er sagt, hör zu, du bist ein Gesegneter des Herrn. Und was sagt Gideon? Hör mal zu, wenn das stimmen würde, dass ich gesegnet bin, dass wir gesegnet wären, dann wäre das alles anders. Dann sähe das bei uns alles anders aus. Denk doch daran, was die Väter uns erzählt haben, wie es war, als der Herr uns gesegnet hat als Volk. Er hat uns befreit aus der ägyptischen Sklaverei, hat uns durch die Wüste hindurchgeführt, hat durch den Jordan uns hindurchgeführt und so weiter und so weiter. Und was ist jetzt? Jetzt nehmen sie uns alles weg, dass wir fast verhungern. Gesegnet. Wenn ich gesegnet bin, dann sieht das so und so aus. Merkt ihr was? Ich habe eine Vorstellung von dem, wie das ist, wenn da etwas gesagt wird. Gott sagt, du bist gesegnet. Und dann sagst du, oh ja, wenn ich gesegnet bin, dann fallen alle Feinde zu Boden hier, wie beim Gideon. Denn so ist das ja in alter Zeit gewesen, wenn der Herr uns als Volk gesegnet hat. Aber wenn ich mich umsehe, ist nicht. Wir müssen uns verkriechen. Du dein, mit deinem Wort, dass ich ein Gesegneter des Herrn bin, das halt mal schön zurück. Das kann ich so nicht annehmen. Das stimmt doch offensichtlich nicht. Da sind die Worte der Menschen und da ist das Wort Gottes. Beide steht sich manchmal konträr gegenüber. Vielleicht auch aus dem Grunde, weil ich so denke wie Menschen und nicht so wie Gott. Im großen Propheten Jesaja. Groß wird Jesaja genannt, nicht nur aufgrund des Inhaltes seiner Botschaft, sondern auch aufgrund des Umfanges. Viele, viele Seiten, der Prophet Jesaja, Jeremia auch, Ezekiel. Aber dann gibt es andere Propheten, da haben wir nur eine Seite in unserer Bibel, und das nennen wir dann die kleinen Propheten. Jesaja Kapitel 40. Das Volk Israel ist in der babylonischen Gefangenschaft. Und es sehnt sich danach, endlich wieder nach Hause zu kommen, wieder zurückzukommen. Aber es sieht alles so anders aus. Da erinnert man sich durchaus an prophetische Worte. In Jeremia, bestimmte Zeiten sind angegeben. Aber. Und hier, jetzt in Jesaja Kapitel 40, Vers 2, der Auftrag, redet mit Jerusalem, gemeint ist, Volk Israel, das ist so ein Synonym. Redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre Schuld vergeben ist, denn sie hat doppelte Strafe empfangen von der Hand des Herrn für alle ihre Sünden. Gott hat vergeben. Das ist die Botschaft an das Volk. In dieser ganz bestimmten Situation. Das ist das Wort, das gegeben ist. Und dann weiter Vers 3. Nachdem dieser Zuspruch also geschah, der Vergebung, der Annahme also, es ruft eine Stimme, in der Wüste bereitet dem Herrn den Weg, macht in der Steppe eine ebene Bahn unserem Gott. Auf der einen Seite Zuspruch, Vergebung wird jetzt verbunden mit einem Auftrag. Mach das und das. Dieses Wort ist uns geläufig, besonders aus der Sicht des Neuen Testamentes heraus, wo Johannes der Täufer gefragt wird, was ist denn deine Aufgabe, dein Job, würden wir sagen. Und da zitiert er dieses Wort. Vers 4, alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Was uneben ist, soll gerade und was hügelig ist, soll eben werden. Denn die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden. Und alles Fleisch miteinander wird es sehen, denn des Herrn Mund hat gesagt. Manchmal ist man versucht, sich zu fragen, was ist denn davon Wirklichkeit geworden? Das soll geschehen, sagt Gott. Und er bekräftigt es noch einmal mit dieser Zusicherung, das ist das Wort des Herrn. und nicht das Wort eines falschen Propheten oder eines Menschen, der sich Prophet nennt, obwohl er keinen Auftrag von Gott diesbezüglich bekommen hat. Wort. Und hier kommen wir jetzt langsam zu diesem Punkt, wo ich gesagt habe, lass uns ein wenig darüber nachdenken, über das ewige Wort. Menschenworte vergehen. Hatten wir gesagt, sind Schall und Rauch. Manche sagen, ich fühle mich selbst nicht gebunden an das, was ich mal gesagt habe, in verantwortungsvoller Stellung. Adenauer war nicht irgendjemand. Kannst du vergessen, was ich gestern gesagt habe. Aber Gott sagt, mein Wort ist ewig. Das besteht. Ich habe das gesagt und ich stehe dazu. Ich habe Abraham verheißen, das Land. Ich habe Isaac verheißen. Ich habe verheißen dies und das. Und so viele Dinge sind davon tatsächlich in Erfüllung gegangen. Das hat sich verwirklicht. Das ist realisiert worden, nicht durch eigenartige Umstände, sondern durch mein Handeln. Ich habe die Hand im Spiel. Ich lenke die Dinge, auch wenn du das mit deinen menschlichen Augen nicht siehst. Ich habe es gesagt. Ich. Und ich stehe dazu. Hier in diesem Abschnitt im Jesaja Kapitel 40 wird ja ein weiteres Bild gebraucht von der Blume, von dem Gras. Der Mensch wird damit verglichen. Und so schön die Blume ist, in 4 Wochen werdet ihr sie hier vorne nicht mehr stehen sehen, weil sie dann leider verdorrt sind. Vers 8, Jesaja 40. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt. Aber das Wort unseres Gottes bleibt ewiglich. Wenn Gott etwas sagt, wenn Gott etwas verspricht, wenn Gott etwas zusagt, dann können wir uns darauf verlassen. Das wird eintreten. Und zwar so, wie er das für richtig hält. Wie er das verstanden hat. Wie er das gemeint hat. Und bitte nicht, wie wir durch unser Vorverständnis versuchen, dahinter zu kommen. Gottes Wort ist ewig. Darauf können wir uns stützen. Wenn wir ins Neue Testament hineinschauen, Bergpredigt. Manche sagen so, die Regierungserklärung Jesu. Als Jesus über diese Erde ging, diese Bergpredigt, Matthäus 5 bis 7, gibt es auch eine Aussage, die uns sehr geläufig ist, bezüglich unseres Wortes, worüber wir heute so ein bisschen nachdenken. Matthäus 5, Vers 18. Da sagt Jesus, Matthäus 5, 18, denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen, der kleinste Buchstabe, noch ein Tüpfelchen vom Gesetz, bis es alles geschieht. In der eschatologischen Rede, Matthäus 24, Himmel und Erde werden vergehen, all meine Worte werden nicht vergehen. Wenn Gott uns etwas sagt in seinem Wort, dann garantiert er dafür, dass er dazu steht. Unser Problem ist, ihr Lieben, dass wir in unserem ganzen Leben immer das im Hinterkopf haben, na, ob das auch was wird. Ihr Hausfrauen, ihr braucht doch nur dieses oder jenes Produkt zu kaufen, das schüttet ihr in die Waschmaschine und dann kommt die Wäsche bald gebügelt raus, ne, von der Reklame her. Ist doch so. Wie viel wird versprochen heute? Und wie gehen wir dann mit diesen Worten um, die wir da hören? Wir lernen das von Kindesbeinen an, dass wir sehr vorsichtig damit umgehen müssen. Das Schlimme ist ja, dass es ja nicht nur Politiker oder Werbung betrifft, diese beiden Bereiche, die wir heute angesprochen haben. Schaut in wissenschaftliche Werke hinein, was vor 100 Jahren topwissenschaftliche Erkenntnis war. Und das versucht man ja immer als absolut in den Raum zu stellen. Das ist in vielen Bereichen heute schon lange überholt, da schmunzelt man darüber. ist das Wort. Das Wort der Menschen, ihre Erkenntnis, das ist Stückwerk. Aber Gott, wenn der etwas sagt, dann hat das nicht nur Hand und Fuß, sondern es hat Bestand. Es steht. Man hat Jesus öfters versucht, eine Falle zu stellen, auf theologischem Sektor. Und bevor ich dann mit euch den für mich heute letzten Text lese, diesen Text hier in Lukas Kapitel 10. Lukas Kapitel 10. Die einleitenden Worte zu dem Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Lukas 10, Vers 25. Und siehe, da stand ein Schriftgelehrter auf und versuchte ihn und sprach: Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Er aber sprach zu ihm: Was steht im Gesetz geschrieben? Was liest du? Wenn Jesus heute leben würde, nur das geht ja auch wieder nicht, aber wir hatten damals diese Terminologie, diesen Sprachgebrauch für das Alte Testament, das hieß eben nicht Altes Testament, weil es das Neue noch nicht gab, war es nur Umschreibung und Gesetz. Es waren nicht nur die 10 Gebote gemeint, sondern es ist die Heilige Schrift. Da hat jemand ein Problem, theologisches Problem, oder vielleicht ein Problem aus dem Leben heraus mit einem theologischen Anstrich. Was sagst du? Und was sagt Jesus? Du, denk mal daran, was Rabbi sowieso gesagt hat. Und was der und der gesagt hat. Und was der vor 100 Jahren geschrieben hat. Und was heute los ist. Macht er nicht. Jesus sagt, was liest du? Was steht da geschrieben? Oder auch dieses andere Wort, wie verstehst du das? Wie begreifst du das? Warum? Für Jesus ist das Wort die Basis. Unerschütterlich. Das Wort Jesu ist, das Wort Gottes ist ewig. Da steht, das ist felsenfest, härter als Zement oder was wir uns vorstellen wollen. Da ist nichts dran zu rütteln. Das ist das Fundament. Wie liest du? Und noch ein letzter Text, wie ich ihm angedeutet habe, in der Offenbarung. Es tut mir so manchmal wirklich weh, wenn ich in christlicher Literatur solche Äußerungen lese, die dann sich sehr gut und fromm anhören. Die Offenbarung ist ja das Buch mit den 7 Siegeln. Stimmt ja. Aber das können wir nicht verstehen. Müssen wir die Finger von lassen. Um uns vor einer Fehlinterpretation zu bewahren. Und wenn wir was falsch auslegen, dann haben wir selbst den Schaden davor. Also bevor du dir selbst Schaden zufügst, fang damit gar nicht erst an. Hört sich gut an. Wir wissen, dass die Offenbarung nicht die Offenbarung eines Menschen ist. Es ist nicht die Offenbarung des Johannes. Das ist später geschrieben worden, sondern da steht, dies ist die Offenbarung Jesu Christi. Und Jesus Christus offenbart dir und mir, allen Menschen etwas. Er macht etwas kund, er macht etwas bekannt, er versucht etwas bewusst zu machen, uns ganz deutlich vor Augen zu malen. Vers 3. Selig ist oder glücklich ist der zu preisen, gut ist der dran, der da liest und die da hören die Worte der Weissagung und behalten, was darin geschrieben ist, denn die Zeit ist nahe. Merkt ihr? Wie gehen wir mit Worten um? Manchmal hört sich das sehr fromm an. Sei vorsichtig mit der Offenbarung. Du könntest dir selbst Schaden zufügen. Und dass das ewige Wort, das Jesus spricht, das wirklich wahr ist, echt ist. Und er sagt, du bist gut dran. Du bist glücklich zu preisen. Wenn du dich mit dem Wort beschäftigst, wenn du dieses Wort liest, wenn du es studierst, wenn du es für wahr hältst und wenn du auch diese Spannung aushältst, dass da etwas steht, wenn da etwas gesagt ist, das du im Augenblick nicht verstehst. Mose, sie werden auf dich hören. Glaube ich dir nicht. Hm? Gideon, du bist ein Gesegneter des Herrn. Wenn ich gesegnet wäre, dann. Jesus sagt, du bist glücklich dran. Wenn du das Wort, das ich sage, das in dem geschrieben steht, wenn du das nicht nur akzeptierst, sondern wenn du es annimmst und wenn du sagst, lieber Gott, hilf du mir, dass ich dieses dein Wort richtig verstehe, dass ich erlebe, wie dein Wort in meinem Leben, im Leben des anderen, im Leben meiner Gemeinde, in der weiten Welt Wirklichkeit wird. Gott segne das ewige Wort jeden von uns. Amen.